Radio Prag, Nachrichten.
Ombudsfrau Schabatova kritisiert die Zustände in tschechischen Polizeizellen. Der Europaabgeordnete Petr Mach gibt sein Mandat ab. Und afrikanische Schweinepest. Der Kreis Zlín hebt die Krisenlage auf. Ombudsfrau Anna Schabatova hat die Zustände in tschechischen Polizeizellen und das Vorgehen bei Durchsuchungen kritisiert. Verhaftete würden erniedrigt und nicht ausreichend mit ihren Rechten bekannt gemacht, so Schabatova am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Brünn. Laut der Ombudsfrau sollte eine einheitliche Richtlinie für Durchsuchungen entstehen. Zudem bemängelte sie, dass auf den Betten in den Zellen teils keine Matratzen lägen. Das Amt der Ombudsfrau hatte in den vergangenen 2 Jahren insgesamt 47 Zellen auf 14 Polizeistationen kontrolliert. Die Ergebnisse hat Ombudsfrau Schabatova den eigenen Angaben nach auch Polizeipräsident Tomáš Tuhý zugeschickt. Der Europaabgeordnete Petr Mach gibt sein Mandat ab. Mach ist Vorsitzender der tschechischen Partei Freier Bürger. Auf seinen Platz in Straßburg rückt wahrscheinlich Jiří Peine, ein früherer Berater von Ex-Präsident Václav Klaus. Die Gründe für sein Ausscheiden aus dem Europäischen Parlament werde er am Mittwoch erläutern, teilte Mach am Dienstag mit. Die tschechischen Freiheitlichen gelten als sehr europakritisch. Mach gehörte in Straßburg der rechtspopulistischen Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie an. Im Kreis Zlín ist am Dienstag die Krisenlage wegen der afrikanischen Schweinepest zu Ende gegangen. Kreishauptmann Jiří Čunek hatte die Krisenlage am 31. Juli ausgerufen. Nur die Regierung hätte sie über die gesetzlich festgelegten 30 Tage hinaus verlängern können. Da dies nicht geschehen ist, hat Kreishauptmann Čunek Sonderanordnungen erlassen. So bleibt das Verbot in Kraft, im Hauptansteckungsgebiet die Wälder und Felder nicht zu betreten. Im Juni waren in einem Gebiet östlich von Zlín tote Wildschweine gefunden worden, bei denen sich später der Verdacht auf die afrikanische Schweinepest bestätigte. Seitdem wurde das Virus bei über 90 verendeten Wildschweinen nachgewiesen. Im Nationalpark Böhmerwald sind beim Gewittersturm am 19. August insgesamt 120.000 Kubikmeter Holz beschädigt worden. Dies sei doppelt so viel wie beim Orkan Niklas von 2015, teilte die Nationalparkverwaltung mit. Die größten Schäden seien zwischen Nova Pets und Stožec entstanden, sagte ein Sprecher des Nationalparks. Dies sei ein deutlicher Unterschied zu den Orkanen Kyrill und Niklas, hieß es. Mit einem Orgelkonzert in der Klosterkirche in Zlatá Koruna in Südböhmen sind am Montag die Emma Destinova-Festspiele eröffnet worden. Die meisten Festivalkonzerte finden in Budweis statt. Dabei treten unter anderem das Symphonieorchester der Hauptstadt Prag, der tschechische Philharmoniechor Brünn, der Oboist Willem Veverka und der Pianist Martin Kassík auf. Das Festival dauert bis 14. September. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter oder sonnig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 bis 30 Grad Celsius. In den Bergen auf Lagen um 1000 Meter werden 20 Grad Celsius erreicht. Im Böhmerwald ist es noch etwas wärmer. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janze.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Tschechische Experten unterstützen irakische Soldaten im Kampf gegen die IS-Milizen. Tschechische Fußballnationalmannschaft bereitet sich auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland vor. Und den Schriftsteller Friedrich Brandl stellen wir Ihnen in der Senderei heute am Mikrofon vor. Bleiben Sie dran. Das irakische Militär verkündet in den letzten Tagen Erfolge im Kampf gegen die Terrormilizen des Islamischen Staates. Ein Team tschechischer Experten unterstützt die irakischen Soldaten bei der Offensive gegen den IS. Zum Einsatz der Tschechen im Irak nun einige Details von Markéta Kachlíková.
Vor allem die tschechischen Kampfflugzeuge vom Typ L-159 werden bei der Bombardierung der Dschihadistenzentren im Irak gebraucht. Die Maschinen waren dort schon etwa 200 Male im Einsatz.
So basically there's a group of
Ihr Ziel seien unter anderem Fabriken, in denen der IS Sprengstoff herstelle, teilte einer der irakischen Piloten dem tschechischen Rundfunk mit. Er fliegt seit einem Jahr mit einer L-159-Maschine und weiß die Unterstützung der tschechischen Berater zu schätzen. Im Militärstützpunkt Balat, 80 Kilometer nördlich von Bagdad, sind etwa 30 Techniker und Piloten der tschechischen Armee tätig. Der Cheftechniker des Teams beschrieb ihre Aufgabe gegenüber dem Inlandsender des tschechischen Rundfunks folgendermaßen.
Wir sind so etwas wie ein guter Geist. Wenn etwas schiefläuft, beziehungsweise wenn während der Vorbereitung ein technisches Problem festgestellt wird, beraten wir, wie der Defekt beseitigt werden soll.
Die tschechischen Soldaten verlassen den Militärstützpunkt Balat nicht. Sie leben dort in Wohncontainern in der Nähe der Hangars und eines Luftschutzbunkers. Der Cheftechniker:
Ich war zunächst etwas verdutzt, doch dann habe ich mich unerwartet wohl gefühlt. Wichtig ist, dass jeder seinen eigenen Container hat und dort allein wohnt. Wenn ich keine Lust habe, jemanden zu sehen, zu hören oder zu sprechen, habe ich die Möglichkeit, mich abzuschotten. Ich kann dann allein sein, mir einen Film anschauen, Musik hören oder einfach nur lesen. Man hat einen Zufluchtsort und das ist ein großer Vorteil.
Das Mandat des tschechischen Beraterteams läuft bis Ende kommenden Jahres. Laut Generalstabschef Josef Bečvář werden aber noch mehr tschechische Soldaten in den Irak fliegen.
Wir bauen eine Einheit für die Militärpolizei und eine Einheit an Ausbildern auf. Der erste Teil soll im Oktober kommen. Außerdem verhandeln wir darüber, dass wir Anfang nächsten Jahres Chemieausbilder in den Irak schicken.
Am vergangenen Wochenende hat Premier Bohuslav Sobotka die tschechischen Soldaten in Balat besucht. Zuvor hat er bei den Gesprächen mit seinem irakischen Amtskollegen Haider al-Abadid erörtert, wie tschechische Firmen nun beim Wiederaufbau des zerstörten Landes helfen könnten. Sie könnten sich unter anderem an der Instandsetzung der dortigen Raffinerien beteiligen. Er vermisse aber noch den Vertragsrahmen dafür, so Sobotka.
Es fehlen ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung sowie ein Investitionsschutzabkommen. Die irakische Seite muss uns in dieser Sache entgegenkommen. Mein Besuch könnte ein Beitrag zur Wiederaufnahme der Gespräche über diese beiden Abkommen gewesen sein.
Zudem versprach der Regierungschef, Tschechien werde die Rückführung der Flüchtlinge in den Irak unterstützen. Seiner Aussage nach würde die Tschechische Republik in diesem Jahr humanitäre Projekte im Wert von über 2,3 Millionen Euro fördern.
Markéta Kachlíková war das mit einem Bericht über den Einsatz der Tschechen im Irak. Die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht vor der entscheidenden Phase. Für die tschechische Mannschaft geht es dabei in den nächsten Tagen schon um alles. Am Freitag empfängt sie Weltmeister Deutschland. Drei Tage später tritt sie in Nordirland an. Mehr dazu von Lothar Martin.
Tschechiens Nationaltrainer Karel Jarolím ist nicht zu beneiden. In der europäischen Gruppe C der WM-Qualifikation steht seine Mannschaft nur auf dem dritten Platz. Mit 4 Punkten Rückstand auf die davorliegenden Nordiren und mit 19ern Abstand auf die noch verlustpunktfreien Deutschen. Und ausgerechnet der souveräne Tabellenführer und Nachbar ist am Freitag in Prag der nächste Gegner. Bange machen aber gilt nicht für Jarolím.
Es würde mich ärgern, wenn wir ängstlich und ohne Mumm in das Spiel gehen. Der Gegner muss vielmehr die Herausforderung für uns sein, alles zu geben und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Das wäre ein Sieg. Und auch 3 Tage später in Belfast müssen 3 Punkte her. Denn nur so kann sich Tschechien noch Hoffnungen machen auf den wichtigen 2. Platz. Um dieses schwierige Unterfangen zu meistern, hat Jarolím indes gleich 4 absolute Neulinge in das Nationalteam berufen. Auch aus Mangel an Alternativen wurden die 2 Innenverteidiger Michal Lüftner und David Hovorka erst am Montag vom Coach nachnominiert.
Es geht nicht anders. Ich bin aber überzeugt davon, dass sie einige Erfahrung mitbringen. Der eine spielt in Dänemark, der andere hat mit Liberec einen insgesamt guten Eindruck in der Europa League hinterlassen. Von daher denke ich, beide sollten mental so stark sein, dass sie international bestehen können.
Beim letzten Qualifikationsspiel, dem bitteren 1:2 in Norwegen, hatten gerade die gestandenen Innenverteidiger gepatzt, Thomas Seaborg und Jakob Brabets. Beide sind nicht in Form und auch in den anderen Mannschaftszeilen kann Jarolim nicht mehr auf Spieler vom Schlage eines Peter Cech, Tomáš Rosický oder Jan Koller zurückgreifen. Besonders im Angriff tut es weh, dass Torjäger wie Pavel Kuka, Milan Baroš oder eben Koller nicht mehr dabei sind. Und so hat Jarolim auch hier eine ganz neue Wahl getroffen. Neben dem Pilsener Michael Kremenčík nominierte er Jan Klimek von Brøndby Kopenhagen. Vor 2 Jahren schien es noch so, als würde Kliment voll durchstarten. Mit seinen 3 Treffern im Spiel gegen Serbien wurde er auf Anhieb Torschützenkönig der U21-EM im eigenen Land. Er wurde für den Markt interessant und der VfB Stuttgart, der ihn von Jihlava kaufte, nahm ihn gleich für 4 Jahre unter Vertrag. Kliment schlug jedoch nicht ein und wurde so ab 2016 an Kopenhagen ausgeliehen. An die eine Saison in Stuttgart hat er keine guten Erinnerungen.
In Deutschland ist es nicht leicht, sich durchzusetzen. Dort ist man für die Verantwortlichen nur eine Nummer. Und Nummern gibt es dort viele.
Dennoch freut sich Kliment auf das Wiedersehen mit den Kickern des Nachbarlandes. Er hält die deutschen Fußballer für die derzeit besten der Welt. Und wenn er gegen sie auflaufen dürfte, wäre das für ihn ein Riesending. Zumal er am Freitag seinen 24. Geburtstag feiert. Geschenke verteilen aber wollen die deutschen Spieler ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil. Laut Trainer Joachim Löw will die DFB-Elf mit einem Sieg der Endrunde ein weiteres Stück näher kommen. Und dazu wird sie von ihren Fans wahrscheinlich in Prag auch zahlreich unterstützt. Für alle, die über die Autobahnen von Dresden oder Nürnberg anreisen, gibt es gute Kunde. Rundfunkkollege Martin Karlik zur Verkehrslage.
Also es gibt zwar Engpässe auf der Autobahn D8 aus Dresden, aber dort gibt es keine Staus, natürlich wenn kein Unfall dort ist. Also wenn es zu einem Unfall kommt, kann es dann Verspätungen geben und zwar bei Pratskovice, das ist bei Aussig und dann direkt kurz vor Prag. Und die Autobahn aus Pilsen, D5, die ist frei, dann muss man nur mit einem Hindernis in Prag bei der Barrandov-Brücke rechnen.
Lothar Martin war das mit einem Bericht über die Situation in der tschechischen Fußballnationalmannschaft. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Schriftsteller Friedrich Brandl stammt aus Amberg. Anlässlich seines 70. Geburtstags erschien im vergangenen Jahr sein Lyrikband Inmitten meiner grünen Insel. Die Lyrik war für Friedrich Brandl immer auch ein Medium, um Böhmen zu erkunden und die Begegnung mit tschechischen Dichtern zu suchen. 2014 wurde Friedrich Brandl für sein Engagement für gutnachbarliche Beziehungen mit dem Preis Brückenbauer des Vereins Bavaria Bohemia ausgezeichnet. Am Sitz dieses Vereins, dem Zentrum Bavaria Bohemia im oberpfälzischen Schönsee, entstand auch das folgende Gespräch mit Friedrich Brandl. Das Gespräch hat Maria Hammerich-Meyer geführt. Sie hören eine Wiederholung der Senderei heute am Mikrofon vom November vergangenen Jahres.
Heute am Mikrofon. Herr Brandl, als Ende 1989 eine neue Ära in den deutsch-tschechischen Beziehungen begann, standen Sie noch mitten in Ihrem Berufsleben als Hauptschullehrer in Sulzbach-Rosenberg. Wie lange hat es nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gedauert, bis Sie Ihren Fuß das erste Mal in die Tschechoslowakei setzten?
Es hat gar nicht sehr lange gedauert, weil wir schon seit 1990 Kontakt zu den westböhmischen Autoren gehabt haben und wir haben dann ein Treffen gehabt 1991 und ich war 1992 auf Schloss Dobšiš mit den westböhmischen Autoren zusammen beim ersten Treffen.
Hatten Sie sich auch schon vor der Wende für die Tschechoslowakei interessiert?
Ja, das hat natürlich auch familiäre Gründe. Die Eltern meiner Frau kommen aus dem Sudetenland. Mein verstorbener Schwiegervater war Jurist in Prag, der Onkel war Professor an der Kunstakademie in Prag und meine Frau hatte eine Halbschwester, die bis vor wenigen Jahren in Prag gelebt hat. Wir haben sie öfter besucht, aber die ist leider auch schon verstorben.
1993 beteiligten Sie sich dann schon an einem deutsch-tschechischen Projekt, als Sie einige Ihrer Gedichte in dem Lesebuch Zwischen Radbusa und Regen veröffentlichten, das von den Schriftstellern Fabian, Josef Hrubi und Bernhard Setzwein in Amberg herausgegeben wurde. Kannten Sie damals bereits persönlich auch tschechische Autoren?
Mit Josef Hrubi verbindet mich eigentlich seit dem ersten Treffen 91 eine aufrichtige Freundschaft. František Fabian habe ich dann kennengelernt und natürlich einige der Autorinnen oder Autoren, die bei dem Buch mitgewirkt haben.
In den folgenden Jahren nahmen Sie mehrmals auch an gemeinsamen Lesungen deutscher und tschechischer Autoren teil und haben auch selbst solche Lesungen initiiert in Böhmen und in Bayern. Welche tschechischen Schriftsteller interessieren Sie am meisten?
Ja, es gab die Literaturzeitschrift Passauer Pegasus, die, glaube ich, 1996 einen Band herausgegeben hat, tschechische Literatur. Und das Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg, wo auch Jaroslav Rudisch öfter zu Gast war, den lernte ich da kennen. Dann die Weidner Literaturtage, Jiří Krůsa. Aber gelesen habe ich sehr gerne Bohumil Hrabal, Franz Kafka, Milan Kundera und natürlich die gemeinsamen Grundlagen von Bayern und Böhmen, Adalbert Stifter und Rainer Maria Rilke.
Also Ihr Interesse geht quer durch die Literatur, die in Böhmen entstanden ist, sowohl die tschechische als auch die deutsche Literatur. Ihre eigene schriftstellerische Laufbahn begannen Sie in den 1980er Jahren mit Mundartgedichten, die Sie zuerst im Eigenverlag und in Sammelbänden herausbrachten. Bald schon kristallisierte sich aber eine ganz persönliche lyrische Handschrift bei Ihnen heraus. Die Botschaft des lyrischen Subjekts ist in Ihren Gedichten mit Landschaftsmerkmalen verknüpft. Die Topographie wird also zum Ausgangspunkt für lyrische Betrachtungen. Und eine besondere Rolle spielen dabei Gesteine. Ich denke an den Gedichtband Flussabwärts bei den Steinen oder die Gedichtsammlungen Schiefer, Granit und Kalk. Was können Landschaftsformen und leblose Steine über den Menschen aussagen?
Ja, es hat mich natürlich immer fasziniert, dieses Zu-Fuß-Gehen. Und dieses Zu-Fuß-Gehen durch die Landschaft, da lernt man die Landschaft ganz anders kennen, als wenn man mit dem Auto oder mit dem Bus fährt. Die Landschaften prägen ja Menschen. Es gibt eine gemeinsame Landschaft des Böhmer und des Bayerischen Waldes. Das Fundament aus Granit, das ist für mich etwas Verbindendes, nicht Trennendes, so wie die Grenze es war. Über Steine, Gesteine kann man nachdenken, wie über ihre Härte, über ihre Zerbrechlichkeit, über ihren Nutzen oder auch über das Benutztwerden, denkt man nur an den geschichtlich vorbelasteten Gestein Granit. Die Vergänglichkeit von Gesteinen oder auch ihre Beständigkeit, und das hat mich fasziniert und das wollte ich auch in Gedichten niederschreiben.
Also es gibt die deutsche Eiche, die tschechische Linde und der bayerisch-böhmische Granit, der ist bei Ihnen eine Art verbindende Gesteinsart. Die Gedichtsammlung Granit wurde von dem Pilsner Lyriker Josef Hrubi auch ins Tschechische übersetzt. 2006 übernahmen Sie dann eine literarische Wanderung entlang der Goldenen Straße von Pilsen nach Amberg. Zusammen mit Ihnen wanderten damals die oberpfälzischen Schriftsteller Bernhard Setzwein und Harald Grill. Was ergab sich bei dieser Wanderung für Sie?
Vor allem die Entdeckung der Langsamkeit. Wir waren 2 Wochen unterwegs von Pilsen nach Amberg. Und die Begegnung mit Menschen, auch die Hintergründe, die wir erfahren haben und vieles aus dieser Wanderung hat seinen Niederschlag gefunden dann in einigen Gedichten.
Es blieb nicht bei dieser einen Wanderung, sondern im darauffolgenden Jahr wurde die Wanderung um die Strecke Pilsen-Prag ergänzt, die Sie im Auftrag des Goethe-Instituts Prag noch erkundeten. Später brachen Sie aber auch zu Wanderungen entlang von tschechischen und bayerischen Flussläufen auf. Welcher böhmische Fluss hat Sie am meisten beeindruckt?
Ja, ich kann nicht direkt vom am meisten sprechen, aber sehr beeindruckt Eben gerade im Jahr 2006 hat mich die Wanderung entlang der Mies. Und sie entspringt ja in der Oberpfalz, fließt dann praktisch nach Pilsen, vereinigt sich mit Radbusa zur Berunka. Die Berunka entlang sind wir gewandert, es war fantastisch, und dann die Mündungsstelle in die Moldau und an die Moldau hinein nach Prag. Wir sind dann extra bis zur Karlsbrücke vorgewandert, um den Flusslauf und dann diese Brückenüberquerung zu sehen. Aber mich hat auch die Moldau-Quelle im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet sehr beeindruckt, da war ich schon mehrmals dort.
Die Goldene Straße hatte für Sie noch eine andere Bedeutung, und zwar bildete sie auch den Inhalt einer von Ihnen initiierten Schulpartnerschaft zwischen zwei Sekundärschulen, der Krötenseeschule in Sulzbach-Rosenberg und der TG Masaryk-Schule in Rokycany. Diese Schulpartnerschaft besteht nun schon seit vielen Jahren. Sie hatten ja in Sulzbach-Rosenberg unterrichtet, und nach Ihrer Pensionierung hatten Sie sich dann wieder verstärkt der Literatur zugewendet und 2013 das Poem Jina Schumava, der andere Böhmerwald, von Przetislav Dittrich ins Deutsche übersetzt. Warum wählten Sie gerade diese Dichtung?
Ich bin seit Beginn, seit der Eröffnung des Zentrums Bavaria Bohemia mit dem Zentrum hier verbunden, und man hat mich gefragt, ob ich diese Arbeit machen möchte, weil Studenten aus Pilsen, die haben die wörtliche Übersetzung geliefert, aber es war wirklich nur eine wörtliche Übertragung, und ich habe versucht, dann eine literarische Form dem Ganzen zu geben. Ich habe mich mit Przetislav Dittrich getroffen in Pilsen, ich habe mit Josef Ruby gesprochen, ich habe mit Dr. Peter Becher in München korrespondiert, und dann ist für mich dieser Text sehr beeindruckend, weil er zwar nicht die Vergangenheit zudeckt oder wegwischt, aber er rechnet nicht auf. Es ist für mich ein Text, der versöhnen will. Und er endet ja mit dem Schlusssatz: und mit zaghafter Hoffnung frage ich mich nach der Zukunft.
Ein schöner Schluss. 2014 wurden Sie vom Verein Bavaria Bohemia mit dem Preis Brückenbauer ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Der Preis ist natürlich eine sehr große Ehre für mich, wenn ich weiß, wer in den letzten Jahren alles ausgezeichnet worden ist. Da ist auch ein tschechischer Außenminister Schwarzenberg drunter oder Oberbürgermeister von Regensburg, auch Josef Ruby. Ich möchte natürlich durch die persönlichen Beziehungen das Miteinander betonen. Wenn man sich persönlich näher kommt, dann bleibt kein Platz mehr für Hass oder für Abrechnung. Und das ist mir von meiner Familiengeschichte her wichtig, aber auch ganz persönlich. Das pflege ich seit 50 Jahren auch schon mit Frankreich.
Rechtzeitig zu Ihrem 70. Geburtstag ist in diesem Jahr ein neuer Gedichtband erschienen. Er trägt den Titel »Inmitten meiner grünen Insel«. Neben älteren Gartengedichten enthält dieser Gedichtband auch neue Sonette. Könnten Sie eines Ihrer Sonette für unsere Leser vortragen?
Ja, es ist der Sonettenkranz »Blick von oben« und daraus die Nummer 9. »Ist alles eng oft unten, hier herrscht Weite. Der Blick von Pilsens Kathedrale reicht ins Tal hinaus, kamelgelenkt und leicht der Weg, den schon Jan Hus und seine Leute einst zogen. Wege heute neu begehen, so machten wir uns auf zu dritt, zu Fuß, die Mies entlang und Jahrs darauf am Fluss nach Prag, den anderen Jahren dort zu verstehen. Am Wenzelsplatz, inmitten dieser Stadt, die so wie keine andere Hass und Leid erlebt hat, Deutsche, Tschechen, Juden, Zeit zu lesen, Rilke, Kafka, Hrabal, Rat zu finden in Gedichten, selbst bei Sturm, von oben auf dem Berg oder auch Turm.
Herr Brandl, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Mit Dichter Friedrich Brandl hat Maria Hammerich-Meyer gesprochen. Sie hörten eine Wiederholung der Senderei heute am Mikrofon vom November vergangenen Jahres. Und damit ist diese Sendung beendet. Alle Beiträge finden Sie auch auf der Webseite www.radio.cz/de. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.